D-Radio Wissen. Netzbastel. Mit Moritz Metz.
Vielleicht habt ihr auch gerade einen vor euch stehen auf dem Frühstückstisch. Ein Joghurt. Ungefähr 15 Kilo pro Jahr essen wir davon. Die geronnene Milch ist ja nichts anderes. Soll gesund sein und, naja, sind wir ehrlich, schmecken tut's ja auch ziemlich gut. So, und wenn ihr euch jetzt fragt, Joghurt, was hat das bitte mit Netzbasteln zu tun, wo wir ja eigentlich eher so sägen oder hämmern oder irgendwie anders auf jeden Fall Dreck machen. Bei Joghurt selber machen, da denkt man ja eher so an Hobby-Tee-Kippie Jean Pütz und seine Zimtsandalen. Aber als Netzbastler Moritz mit seinem Vorschlag um die Ecke gekommen ist, waren wir alle sofort Fans. Weil er baut natürlich noch was zum Joghurt selber machen dazu. Eine besonders schlaue Joghurtmaschine mit WLAN. Moin Moritz.
Guten Morgen.
Die wichtigste Frage müssen wir ganz als allererstes klären, bevor wir da jetzt lang und breit drüber reden. Schreibt man Joghurt jetzt eigentlich mit Y oder mit J?
Ja, das hört man ja auch eigentlich mit J.
Natürlich,
Joghurt,
man hört es.
Ja, das Wort kommt ursprünglich aus dem türkischen Joghurt, da mit Y, was gegorene Milch bedeutet. Natürlich, wieder was gelernt. Naja, auf jeden Fall in diesem eurasischen Raum, wo die Türkei auch ist, da gibt es den Joghurt schon seit über 1000 Jahren hier, eher so seit 100 Jahren. Und wusstest du, dass man in Österreich, also hier kann man ja sagen, der Joghurt, das Joghurt, und in Österreich kann man auch sagen, die Joghurt, also feminin.
Ich wusste nicht mal, dass man hier der oder das Joghurt sagen kann, weil das Joghurt klingt in meinen Ohren irgendwie sehr seltsam, aber die Joghurt ist noch deutlich seltsamer.
Machen wir heute eine Joghurt.
Und bevor wir uns jetzt mit dem Herstellen von Joghurt befassen, lass uns nochmal ein paar Joghurt-Fakten zusammenfassen, damit wir auch wissen, warum sich dieses ganze Gebastel, was wir jetzt vor uns haben, auch lohnt. Es heißt ja immer, Joghurt ist so gesund. Stimmt es eigentlich?
Ja, also darum ranken sich viele Werbemythen, von denen mittlerweile auch viele widerlegt sind und zum Teil sogar als Werbeaussagen verboten sind. Joghurt macht nicht automatisch schlank oder intelligent oder stärkt das Immunsystem, aber ja, er enthält viel Kalzium und viel Vitamin B und B12, B2 und B12 und er kann der Verdauung auch helfen. Also so schlecht ist er nicht.
Okay, und dann gibt es ja noch diese besonders gesunden, also glaubt man der Werbung, besonders gesunden Joghurts, probiotischer Joghurt steht da drauf. Ist immer so ein bisschen teuer, bringt es was?
Ja, da werden halt bei der Herstellung noch so probiotische Milchsäurebakterien hinzugegeben. Jetzt muss ich die vorlesen, wie die heißen. So wie Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus und Bifidobacterium bifidum.
Wer kennt sie nicht?
Die überleben auf jeden Fall. Die überleben die Magensäure besser. Die kommen lebend im Dickdarm an und da kommen die eh schon vor und sorgen wirklich für eine bessere Verdauung und verdrängen böse Keime. Also das ist nicht so verkehrt.
Und das sind tatsächlich die einzigen, die das können?
Also es sind die einzigen, bei denen es nachgewiesen ist. Normale Naturjoghurts und selbergemachte können das auch oft, aber das ist dann seltener erforscht. Man zahlt sozusagen bei diesen probiotischen Joghurts dann auch nochmal für die Werbung und für die Studien mit dazu. Mhm. Und dann gibt es so Keimzahlen. Also selbstgemachter Joghurt hat gerne mal 80 bis 100 Millionen Keime pro Milliliter und das ist viel mehr als bei gekauften oder sogar ultra hoch erhitztem Joghurt.
Und in dem Fall sind Keime gut. Ansonsten sind Keime ja gerne auch mal schlecht.
Ja, das muss man gleich am Anfang, das ist nicht eklig, sondern das sind gute Bakterien, die, wie gesagt, gesund sind und bei der Verdauung helfen können.
Okay, du hast mich überzeugt. Wie machen wir denn jetzt heute unseren Joghurt mit J selber? Was brauchen wir zum Joghurt herstellen?
Also brauchen wir Milch, dazu alten Joghurt oder Joghurtkultur so ein bisschen und ein bisschen Wärme für ein paar Stunden, zack, fertig.
Das klingt eigentlich relativ easy. Gehen wir mal ins Detail. Was hast du genau besorgt? Ist das jetzt, weiß ich nicht, zum Beispiel besondere Milch oder kann ich da jede Milch aus dem Supermarkt nehmen?
Also da kannst du jede nehmen. Ich habe jetzt in dem Fall Heumilch genommen, wo die Kühe nur Gras gefüttert kriegen statt Silofutter. Die schmeckt, finde ich, nochmal ein bisschen besser. Es geht aber genauso auch mit Haarmilch oder irgendeiner Milch.
Was genau ist Joghurtkultur?
Das ist, da nimmt man dann normalen weißen Naturjoghurt, also keinen jetzt mit Geschmack oder Zucker. Da reicht ungefähr ein Siebtel der Milchmenge, also für einen Liter nimmt man dann 150 Gramm. Das sollte kein ultra hoch erhitzter Joghurt sein, weil da eben dann schon viele gute Bakterien abgestorben sind, sondern einer mit lebenden Bakterien, also am besten Naturjoghurt.
Okay, das klingt tatsächlich bisher eigentlich ziemlich einfach. Kommen wir zum Thema Wärme. Wie viel Wärme und wie kommt die dann, diese Wärme, in diesen Joghurtmilchbrei?
Also man vermischt das Ganze gut und es sollte dann um die 43 Grad haben, so gehalten werden. Also am besten auf jeden Fall unter 49 und nie unter 32. Da gibt es 1000 altbewährte Methoden von Jean Pütz. In die Kühlbox kann man es stellen, wo das vorher nochmal erhitzt wird, dann isoliert es und dann bleibt es länger warm. Oder man macht es in einen Tontopf und stellt es ins Bett und wickelt es nochmal ein. Aha. Oder man macht es in eine Thermoskanne. Also da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten.
Was ist mit elektrisch? Wir sind ja hier beim Netzbasteln und du bist Elektrofan.
Ja, da kann man auf jeden Fall auch einen Reiskocher zum Beispiel nehmen auf der Warmhaltestufe oder einen Schmortopf nehmen auf niedrigster Stufe. Man kann es auch in die Backröhre stellen vom Herd und dann die Glühbirne anlassen. Mhm. Die wärmt ja auch nochmal ein bisschen nach. Aber bei all diesen Sachen kann man halt die Temperatur nicht wirklich ganz genau kontrollieren.
Deswegen könnte man sich eine Joghurtmaschine kaufen. Kostet um die 20 Euro, aber das wäre natürlich viel zu einfach. Es geht natürlich auch aufwendiger, wie hier im Netz basteln. Wir machen es ein bisschen komplizierter und wenn ich das richtig verstehe, Moritz, hast du eine eigene Präzisions-Joghurt-Temperatur-Steuergerätschaft gebaut und das Ganze mit WLAN.
Ja, so schaut's aus, aber am Ende, jetzt ist sie ja fertig und es ist eigentlich nur ein grauer Kasten und ich bin trotzdem sehr stolz darauf.
Also es ist im Prinzip ein DIY-Temperaturregler. Was hast du da alles für besorgt? Wie hast du den zusammengebastelt?
Also erst habe ich so einen Raspberry Pi 3 gekauft. Das ist so ein Minicomputer, so groß wie eine Zigarettenschachtel. Der ist sehr bekannt in der ganzen Maker-Szene. Kleines Kästchen, wie gesagt, und richtig leistungsfähig. Also da kann man auch ein Betriebssystem richtig laufen lassen mit Textverarbeitung und allem. Aber er kostet nur 50 Euro, läuft mit Linux und mit WLAN. Und der hat lauter Ein- und Ausgänge, wo man dann was draufstecken oder ranlöten kann. Mhm. So Lampen und Sensoren, die man dann mit dem Computer ansteuern kann.
Okay.
Das habe ich gekauft. Dann ein Solid State Relay. Das ist ein elektronisches Bauteil. Das ist wie ein Stromschalter. Stell dir vor, der Stromschalter, Lichtschalter oder sowas, mhm, der halt einen Strom durchlässt oder nicht.
Also an
aber
oder aus.
Aber der ist sozusagen an oder aus und der ist aber steuerbar mit diesem Raspberry Pi Computer, wenn man da so eine Schaltung lötet.
Mhm.
Dann habe ich noch einen Temperatursensor gekauft. Der ist an einem 1 Meter langen Kabel. Vorne hat der so eine Edelstahlkappe. Den kann man in Wasser reinhängen zum Beispiel. Die Temperatur messen, ist wasserdicht.
Mhm.
Und dann halt jede Menge Kleinkram, Widerstände, Kabel, mehrere Gehäuse und so weiter.
Und dann hast du tagelang recherchiert und probiert und gebastelt und gelötet. Und wie sieht sie jetzt aus, die Gerätschaft, die dabei rausgekommen ist?
Also das ist ein grauer Kasten, so 10x10 cm groß. Da ist dieser Schalter drin und dann noch ein kleines Netzteil. Drauf ist dann mit einem Kabelbinder dann noch dieser Raspberry Pi drauf gespackst. So. An dem hängt dann dieser Temperatursensor.
Mhm.
Also, und an diesem großen Kasten geht halt ein Steckdosenkabel rein und wieder raus. Also ein Verlängerungskabel. Und da kann ich jetzt elektrische Verbraucher ranschalten. Zum Beispiel einen Wasserkocher oder eine Heizplatte oder einen Föhn. Und die werden dann von diesem Gerät je nach Temperatur an- und ausgeschaltet.
Okay, also da wird die Stromzufuhr an- und abgeschaltet, habe ich verstanden. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Wasserkocher nehme, der verbraucht ja relativ viel Strom. Du hast dieses ganze Ding selber zusammengelötet und gebastelt. Ist das auch sicher?
Also ja, das ist schon ziemlich viel Strom, der da geschaltet werden kann. Deswegen habe ich auch ein Relais genommen, was sehr, sehr stark ist. Das kann bis zu 4000 Watt anscheinend schalten. Aber man muss natürlich auf jeden Fall sehr gut aufpassen und wissen, was man da tut und das Ganze doppelt und dreifach abisolieren und erden und so weiter. Ich hoffe, also bis jetzt ist noch überhaupt nichts passiert, habe keinen Stromschlag bekommen.
Das sind gute Nachrichten. Und zu diesem Kasten gibt es dann ja noch diesen Raspberry Pi Minicomputer, den du eben schon erwähnt hast und dieses Thermometer, was du dran gelötet hast, richtig?
Genau, habe ich ja gerade schon gesagt, das ist dran gelötet und das Thermometer weiß, wie warm es ist.
Mhm.
Und je nachdem wird dann über diesen Raspberry Pi Computer dann der Schalter an und auf und zugeschaltet, sodass dann Strom fließen kann zum Heizen oder dass es dann wieder abkühlen kann, dann ist es eben aus.
Okay, und wenn ihr euch das jetzt überhaupt nicht vorstellen könnt, was Moritz da zusammengebastelt hat, Fotos von dieser ganzen Gerätschaft und der Platine und den Kästchen, die gibt es online bei uns im Netz auf deradiowissen.de. Wir gehen jetzt aber zurück zum Joghurt. Wie geht denn jetzt dieses Joghurt herstellen mit dieser Gerätschaft in der Praxis?
Also einen Schritt haben wir vorhin noch nicht wirklich gesagt. Man sollte die Milch für ein paar Minuten auf 90 Grad erhitzen, mhm, bevor man wirklich anfängt. Damit wird der Joghurt später fest. In den Foren streiten sich die Geister ein bisschen. Manche sagen auch, dass er damit dann nochmal homogenisiert wird. Also die Milch, dass da noch ein paar Bakterien absterben. Mhm. Das ist umstritten. Es sollte auch gehen, wenn man es nicht auf 90 Grad erhitzt für ein paar Minuten. Jedenfalls vermischt man dann die Milch, die ungefähr auf 50 Grad abgekühlt sein sollte, mit dem Joghurt, rührt das Ganze gut um und dann macht man es in Gläser im ungefähr, wie gesagt, im Verhältnis 1:7. Also ein Verhältnis Joghurt und 7-mal so viel Milch.
Okay, und dann muss das Ganze warm gehalten werden.
Genau, also wie gesagt, im Tontopf, unter der Bettdecke oder im Backofen oder im Reiskocher oder wie eben in meinem Fall im Wasserbad in einem Topf.
Mhm.
Auf einer Billigkochplatte auf dem Balkon.
Klingt ja fast romantisch. Was passiert denn dann in diesem Prozess mit der Milch und dem Joghurt, wenn der dann da so rumsteht und warm gehalten wird?
Also was die Milchsäurebakterien, die ja eben in dem Joghurt drin sind, machen, ist eine Fermentation. Und die bauen eben Milchzucker, der ja in Milch immer ist Milchzucker drin, ne? Den bauen die ab zur Milchsäure.
Mhm.
Und wegen dieser Säure gerinnt dann die Milch, wenn man jetzt Essig reingießen würde in die Milch, dann würde das Gleiche passieren, nur würde es halt nicht so gut schmecken. Auf jeden Fall braucht man die Säure, dass die Milch gerinnt. Und das ist so eine Art chemische Veränderung der Eiweißmoleküle, die verklumpen dann bei niedrigem pH-Wert.
Okay, genau. Und dann stand dieser ganze Kram jetzt bei dir auf dem Balkon, also Milch-Joghurt-Gemisch in einem Topf mit Wasser und das Ganze auf einer Kochplatte. Wie warm hast du die dann eingestellt und wie lange muss das dann da stehen bei der Temperatur?
Also ich habe 43 Grad eingestellt und es sollten, wie gesagt, so zwischen 42 und 49 sein, Idealfall. Es kann auch ein bisschen abweichen, aber nicht so viel drüber auf jeden Fall und auch nicht so viel drunter. Manche sagen, das soll man für 6 Stunden machen, manche sagen für 8, manche für 14. Ich habe jetzt auf jeden Fall 8 Stunden gewartet und das hat dann da vor sich hingeheizt.
Okay, und das ohne, dass du jetzt da andauernd nachregeln musstest, weil das Temperaturhalten, das übernimmt ja jetzt dieser Kasten, den du da gebastelt hast mit dem Thermometer und dem Computer drin.
Genau. Der Kasten, der schaltet, wie gesagt, diese Heizplatte je nach Temperatur an und aus und das geht total schnell. Also manchmal schaltet der die in einer Sekunde 3-mal an und wieder aus, damit dann halt wirklich die Temperatur genau gehalten wird. Das regelt so ein Algorithmus. Das ist ein Proportional-Integral-Differentialregler, also kurz PID. Mhm. Hast du schon mal gehört?
Nee, wahrscheinlich? Noch nie.
Aber das ist ein sehr bekannter Regelalgorithmus. Der wird auch bei Tempomaten von Autos verwendet und so weiter. Und bei dem geht es halt immer darum, dass man möglichst fein und clever ausbalanciert.
Es ist vermutlich so ähnlich wie bei mir zu Hause auf dem Cerankochfeld. Wenn ich da nicht auf die höchste Stufe stelle, dann geht die auch immer mal wieder aus und wieder an. Wahrscheinlich auch, um genau die Temperatur dann zu halten.
Weiß nicht, wie clever jetzt dein Elektroherd ist, aber die meisten, also zum Beispiel die Kochplatte, die ich jetzt da verwendet habe, die ist auf jeden Fall dümmer. Die geht halt bis zu einer bestimmten Maximaltemperatur, 80 Grad. Mhm. Dann schaltet sie das Heizen aus. Und alles kühlt wieder runter und dann geht sie halt bis zu 70 Grad oder so und dann schaltet sie wieder an. Mhm. Dann geht sie auf 80 Grad, das System ist auf jeden Fall sehr träge und das Wasser wird dann auch wieder viel heißer als nötig. Das ist der sogenannte Overshoot und die Heizplatte misst natürlich auch nicht, wie heiß das Wasser wird, sondern nur, wie heiß sie selber ist. Und da entsteht ein Temperaturverlauf, der viel zu ungenau ist für Joghurt.
Deswegen gibt es diesen Algorithmus mit diesem fürchterlich komplizierten Namen, der PID abgekürzt wird. Hast du den jetzt quasi selber reinprogrammiert in diesen Minicomputer?
Nee, wenn das so wäre, dann wäre ich nächstes Jahr auf jeden Fall immer noch nicht fertig. Das ist wirklich sehr kompliziert. Ich habe diese ganzen Mathe-Seiten nicht ganz gecheckt. Mhm. Aber ich habe da dann, zum Glück gibt es Open-Source-Programme, da kann man sich einfach aus dem Netz dann was laden und ich habe mir Recipe Brew runtergeladen. Also eben, das ist ein Programm in der Python-Programmiersprache von einem GitHub-User namens Steve71. Heißt Recipe Brew, weil es für den Raspberry Pi gemacht ist, aber eigentlich zum Bierbrauen. Aber das ist in dem Fall egal, weil der eben auch genau das macht, was ich möchte, die Temperatur regeln über so einen Schalter.
Okay, und wie sieht das dann für mich als Benutzer aus?
Dieser Raspberry Pi, der ist im WLAN eingebunden. Mhm. Also den kann ich dann aufrufen in meinem Internetbrowser, gebe ich dann ein Pi3 in der Adresszeile. Mhm. Und dann ist da so eine sehr schöne Zeitleistenkurve der Temperatur, des Temperaturverlaufs und also das Temperaturverlaufs im Wasserbad, weil da ja mein Thermometer drin hängt und wie oft dann dieses angeschlossene Gerät an- und ausgeschaltet wurde.
Okay, können wir das jetzt einfach mal ausprobieren? Du hast das Ding ja quasi schon fertig gebaut.
Genau, wir sind jetzt nicht auf meinem Balkon, wo der Heizer steht, aber ich habe, dass man es auch besser hören kann, einen Föhn angeschlossen.
Ah, okay.
So, und jetzt ist er an- und ausgegangen, hast du gerade schon gemerkt.
Ja.
Und das liegt daran, dass der Föhn genau...
Schönes
der
Geräusch.
Der Föhn ist auf das Thermometer gerichtet. Das ist nur so 5 Zentimeter davon entfernt. Mhm. Und jetzt sehe ich halt gerade, ich habe es auf 32 Grad oder sowas eingestellt und jetzt ist er gerade bei 37 Grad. Und jetzt muss er erstmal lernen, wie sich das System wirklich verhält. Also wie schnell sich dann der Sensor aufwärmt und wie viel er dann da drauf föhnen muss und wie viel nicht.
Das checkt er jetzt quasi selber.
Genau, das macht er selber. Das ist wie so ein Tamagotchi, dem kann man dann zugucken, wie es von selber arbeitet. Manchmal will man sich ein bisschen drum kümmern und schauen, ob alles gut ist. Jetzt macht er gerade erstmal nichts, weil er jetzt erstmal, er merkt, er ist gerade, ja ganz kurz, ne, hast du gehört. Er ist jetzt bei 36,94 Grad, jetzt kühlt das Ganze wieder ein bisschen ab und er findet halt jetzt so langsam die Balance, dass er immer wieder so kleine Schubser gibt, auch schon bevor das überhaupt dann auf die 32 Grad runtergesunken ist, dass er einfach weiß, wie er die Temperatur halten kann. Und dieser Algorithmus hat halt verschiedene Elemente, da denkt er in die Zukunft und in die Vergangenheit, kann man sich auf jeden Fall dann auch nochmal angucken, wenn man sich dafür wirklich noch genauer interessiert.
Okay, und das heißt, der sorgt jetzt auf jeden Fall erstmal dafür, dass es wieder so ein bisschen runterkühlt, weil es sollen ja dann irgendwie bei 32 Grad soll es enden, ne? Aber er sorgt dann gleichzeitig dafür, dass es auch nicht unter diese 32 Grad fällt.
Genau. Dann gibt er immer wieder ein bisschen Gas, einen kleinen Schubser und findet halt raus, wie groß der Schubser sein muss und wie lang der sein muss, dass dann das wirklich genau am Ende bei 32, ich habe es vorhin nochmal ausprobiert, da hat er das dann wirklich genau geschafft. Dann war es immer bei 32,17, 32,38. Also es war wirklich erstaunlich genau.
Also wenn ihr euch mal sehr schonend die Haare föhnen möchtet, dauert vielleicht ein bisschen länger, aber mit diesem Aufbau, den Moritz da zusammengebastelt hat, könnt ihr das sehr präzise temperaturgenau erledigen. Aber eigentlich waren wir ja beim Thema Joghurt und dann ist Moritz hier mit seiner Selbstbautemperaturregelungsgeschichte um die Ecke gekommen und wir haben über Algorithmen gesprochen und jetzt haben wir, ihr hört sie im Hintergrund, wie sie arbeitet, eine WLAN, eigentlich Joghurtmaschine. Die lassen wir jetzt mal ihr Werk vollbringen und testen gleich, ob das dann tatsächlich gut klappt und ob sich die Bakterien dann auch in diesem Milch-Joghurt-Gemisch vermehren. Und wenn ihr euch das anschauen wollt, wie das alles aussieht, Bilder und Links dazu gibt es bei uns im Netz auf deradiowissen.de. Wir haben Joghurt gemacht aus Milch und etwas fertigem Joghurt. Also der Joghurt ist nicht fertig im Sinne von drüber, sondern der war einfach schon aus dem quasi Supermarktregal ohne Geschmack und ohne Zucker. Und den haben wir zusammengerührt mit der Milch und dann nicht einfach in den Backofen oder ins Bett gelegt, eingewickelt. So geht das nämlich auch mit dem Joghurt machen. Nein, wir haben die Temperatur ganz genau kontrollieren lassen von der hochpräzisen WLAN-Temperaturregelstation, die Netzbastel-Brother Moritz Metz gebastelt hat. So, ist dir die Bude in der Zwischenzeit abgebrannt oder steht alles noch?
Nee, ich habe es ja auf dem Balkon gemacht und ich habe auch immer wieder geschaut, ob das Gerät noch in Ordnung ist. Ich habe alles da sehr abgeschirmt aufgebaut und ich habe sogar einen Rauchmelder aufgehängt, nochmal auf dem Balkon, für alle Fälle, falls die Heizplatte überhitzt oder so. Aber die Temperatur war, wie gesagt, auf 43 Grad eingestellt und es war wirklich genau immer in diesem Bereich, mal 43,3 oder mal 43,17 oder so. Aber er hat immer wieder für Sekundenbruchteile nachgeheizt und hat dann ziemlich gut hingekriegt, das bei der Temperatur zu halten.
So, der kritische Punkt, hast du eben schon erklärt, ist, der Joghurt muss dann irgendwann dick werden, also zu Joghurt werden und deswegen hast du das Zeug auch eben nochmal erhitzt. Ist es denn dick geworden?
Genau, ich habe die Milch vorher erhitzt, bevor ich sie mit dem Joghurt vermischt habe und ich habe dann mehrere Gläser gemacht. Hier habe ich so einen kleinen Becher, die habe ich dann erstmal die Gläser aber noch nach 8 Stunden, also nach diesen 8 Stunden im Wasserbad, habe ich sie dann nochmal eine Nacht in den Kühlschrank gestellt zum Nachreifen. Die Kulturen, die sind dann immer noch lebendig, aber weil es halt kühl ist, dann legen die sich sozusagen eher schlafen. Und wir wollen ja diese Kulturen dann auch im Dickdarm haben. Und das Ganze hält ungefähr 10 Tage, dieser selbstgemachte Joghurt.
Okay, dann kommt jetzt der besondere Moment. Moment, probier doch einfach mal.
Also ich rieche erstmal dran, der Geruchstest. Riecht säuerlich wie Joghurt. Die Konsistenz ist, ich weiß nicht, ob man das jetzt vielleicht hört, wenn ich hier umrühre. Warte mal. Ich weiß nicht, ob man es hört.
Ein bisschen
hört man
es,
ja. Auf jeden Fall ist die Konsistenz ein bisschen flüssiger als jetzt bei so gekauftem, stichfestem oder löffelfestem Joghurt. Aber sie ist nicht allzu flüssig, wie ich vielleicht erwartet hätte, sondern ich finde sie ziemlich gut. Und jetzt habe ich mal so einen Löffel gemacht. Das bleibt auch so gehäuft auf dem Löffel drauf. Ich finde, der schmeckt toll.
Da ist jetzt nichts drin, ne? Halten wir fest. Also da ist keine Frucht drin, da
kein
ist kein Zucker drin.
Nichts, nee. Und das ist nur Milch und Naturjoghurt. Also das ist wirklich das. Und ich finde, der schmeckt säuerlicher, aber irgendwie facettenreicher in seiner Säuerlichkeit. Und dabei sehr lecker und sehr erfrischend. Wie gesagt, die Konsistenz ist ein bisschen flüssiger, aber ich mag ihn.
Warum ist der jetzt flüssiger?
Also das ist relativ normal, habe ich in den ganzen Joghurtforen gelesen, weil es ist halt einfach ungewohnt. Also diese ganzen kommerziellen Joghurts im Supermarkt, die halten neben wahnsinnig viel Zucker meistens auch Bindemittel, also sowas wie Pektin, Stärke, Gummi oder Gelatine, damit sie fester werden. Ja, tatsächlich, habe ich zumindest so gelesen und das, ich glaube das auch. Da ist ziemlich viel drin, in dem nichts drin und deswegen ist er halt nicht ganz so fest.
Ist aber nicht schlimm. Nö. Gut. Jetzt kommt die Frage aller Fragen. Du bist zufrieden mit der Joghurtmaschine, mit dem Endergebnis? Das hat wundervoll geklappt. Joghurt schmeckt gut, aber trotzdem, was könntest du noch besser machen?
Also man könnte ihn, damit er nicht so flüssig ist, da gibt es dann so Tricks, da könnte man Milchpulver noch hinzugeben zur Erhöhung der Trockenmasse. Dann wird er eben vielleicht löffel- oder sogar schnittfest oder stichfest. Und wenn man Trinkjoghurt haben will, da passiert es eben nicht, dass diese Trockenmasse reingegeben wird. Dann bleibt er von Beginn an flüssiger, auch der gekaufte Joghurt. Man könnte ihn auch durch ein Tuch pressen oder so durchseihen lassen. Aber wie gesagt, ich finde ihn so sehr gut.
Okay. Oh. Beim Tuch muss ich gleich an Käse drängen, das machen wir dann beim nächsten Mal. Ne?
Aber genau, wir können, wahrscheinlich so ähnlich.
Wir können festhalten, also das mit dem Joghurt machen, das war auf jeden Fall ein Erfolg. Jetzt ist er im Moment tatsächlich pur. Würdest du jetzt noch irgendwas reingeben? Womit isst du Joghurt gerne?
Also ich esse ihn tatsächlich gerne pur und dann so Breze oder sowas dazu, einfach so pur. Aber man könnte ihn auch sehr gut als Ayran machen, weil er eben schon ein bisschen flüssiger ist. Ayran ist dieses türkische Joghurtgetränk. Da macht man Joghurt, Wasser, Salz, Minze, quillen und zack, fertig. Oder man macht es halt gefroren als Froyo-Eis, zum Beispiel mit Himbeeren, wegen diesem Raspberry Pie. Raspberry heißt ja Himbeere.
Klar.
Ist auf jeden Fall beides herrlich. Im Sommer.
Und wenn wir jetzt schon beim Raspberry Pi sind, also bei diesem Minicomputer, der quasi das Herzstück deiner Temperaturregelanlage ist, bist du denn damit zufrieden? Die hat, du hast ja eben gesagt, den Job hat sie eigentlich schon ganz gut erledigt, ne?
Ich bin immer noch voll fasziniert, dass ich da was gelötet und zusammengebaut habe, was dann so sich an- und ausschaltet und eine Temperatur hält. Der Overshoot war manchmal noch ein bisschen ein Problem, also dass er ganz am Anfang erstmal zu viel Gas gegeben hat und dann erst wieder runterkühlen musste, sich dann so einpendeln musste. Das könnte man jetzt noch genauer nachkalibrieren, damit er früher aufhört und die ganze Trägheit der Heizplatte mit dem Wasserbad da einrechnet. Da gibt es so Verfahren, das sogenannte Faustformelverfahren nach Ziegler-Nicholas. Das stammt aus den 40er Jahren. Das ist ziemlich krass, da müsste ich mich aber noch viel tiefer einarbeiten in diese ganze Algorithmen-Nummer mit diesem PID-Regelverfahren.
Aber vielleicht lohnt sich das ja, weil wir haben gerade schon gehört, der Joghurt, der ist ja auf jeden Fall gut und vielleicht geht ja noch mehr. Also hast du noch Ideen, was könntest du noch hier mit dieser Thermocontrol-Gerätschaft machen, die du gebastelt hast?
Also Bierbrauen ist ja, wofür sie eigentlich diese Software zumindest vorgesehen ist, aber man könnte auch richtig gut lauwarmes Wasser bereithalten, immer in einem Wasserkocher, wäre natürlich auch, falls jemand lauwarmes Wasser haben möchte. Und was ich aber eigentlich am spannendsten finde, ist das Sous-Vide-Kochverfahren, wo gerade alle davon sprechen.
Das ist dieses komische Kochverfahren irgendwie mit Vakuum, ne?
Genau, unter Vakuum, Sous-Vide auf Französisch, da macht man dann Fleisch oder Fisch oder Gemüse in Plastikbeutel. Da kann man dann auch richtig Vakuum drauf machen oder einfach so Plastikbeutel und dann lässt man die bei 50, 60 Grad im Wasserbad. Muss man genau wissen, bei welcher Temperatur. Die Zeit ist gar nicht so wichtig, aber teilweise dann über Stunden. Je nachdem, wie dick das Stück Fleisch ist, was man da macht. Das Ganze nennt man auch Präzisionskochen, weil da eben ganz genau die Temperatur gehalten werden muss. Also da kommt es ja wirklich auf das Grad an. Und das wird vor allem bisher in der Spitzenküche verwendet, aber es gibt mittlerweile eben auch mehr Leute, die sich sowas basteln oder die sich so ein Gerät kaufen. Und das Ergebnis soll extrem lecker sein. Und die Technik kann man sich eben selber basteln, weil das Fleisch halt dann total fein durch ist und alles genau die gleiche Temperatur hat. Würde ich gerne mal testen.
Können wir ja vielleicht irgendwann mal in einer der nächsten Sendungen ausprobieren. Die Gerätschaft hast du ja schon. Und Präzisionskochen im Plastikbeutel haben wir ja eigentlich auch schon gemacht, wenn ich mich an den Spargel erinnere, den du in deinem Motorraum von deinem Wohnmobil gebastelt hast. Wir sind ja, also schon nah dran, ne?
Genau, das war aber eher so eine Joghurttemperatur, die da entstanden ist. War ein bisschen zu kalt für Präzisionsfleisch. Deswegen haben wir auch eine Spargel gemacht. Aber ich würde sagen, ja, die Gerätschaft werde ich noch ein bisschen verbessern, diese Algorithmen tunen und dann testen wir das.
So machen wir das. Ich freue mich drauf. Und wenn ihr euch diese Netzbastel-Ausgabe nochmal anhören wollt, die gibt es bei uns im Netz auf dradiowissen.de, genau wie auch die Netzbastel-Ausgabe Präzisionsspargel kochen im Wohnmobilmotor und wie alle anderen Netzbastel-Ausgaben auch mit unserem Bastelbrother Moritz Metz. Vielen lieben Dank, das war Netzbastel am 19. Juni und wir hören uns wieder in 2 Wochen. Moritz, hab einen schönen Tag und viel Spaß mit dem Joghurt.
Danke, ich löffel den jetzt sofort aus.
Tschüss.
Tschüss.
D-Radio Wissen. Netzbastel. Mit Moritz Metz.